Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 3. Februar und wir sprechen über das unendliche Leid der PayPal-Aktionäre, das Comeback der Edelmetalle und ein Startup, das Elon Musk dazu gebracht hat, ins Weltall zu fliehen. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Es bleibt dabei, bislang ist und war 2026 das Jahr der großen Kursausschläge. Wer nicht liefert, der wird gnadenlos abgestraft. Wer richtig performt, der bekommt dafür eben auch eine gute Kursparty nach dem Motto, es darf auch gern ein bisschen mehr sein. Und gefühlt ist die Börse dieser Tage irgendwie so ein Treffen der anonymen FOMO-Leidenden. Schönes Beispiel heute sind Gold und Silber in den letzten Tagen ziemlich im Blick. Nach der Rallye und dann dem Ausverkauf kommt heute wieder die Erholung. Aber natürlich auch nicht nur so ein bisschen, sondern gleich wieder mit Vollgas. Silber legt seit gestern Abend um satte 10% zu, Gold um rund 5%.
Alles andere wäre ja auch irgendwie langweilig. Apropos, Palantir meldete gestern nachbörslich solide Zahlen, konnte die Erwartungen des Marktes im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn schlagen. Die Aktie schoss darauf vorbörslich um 11% hoch, gab im Laufe des Tages aber wieder gut was davon ab und liegt bei plus 6% aktuell. Letztlich lag der Gewinn auch nur leicht über den Erwartungen der Analysten.
Und darüber muss man sich eigentlich freuen können, denn bisher in dieser Bilanzsaison ging es meistens ziemlich bergab für Unternehmen, die nur so ein bisschen die Erwartungen geschlagen haben. Das wäre übrigens auch etwas, wovon PayPal-Aktionäre nur träumen könnten, denn da ging es heute richtig in die andere Richtung. Die haben mal wieder so richtig ins Klo gegriffen mit ihrem Zahlenwerk und auch allem drumherum. Der Chef wird auch noch überraschend ausgetauscht und die Aktie stürzte um 18% ab. Alle Details gibt es gleich in unserer Rubrik im Fokus.
Wie heißt es in einem berühmten Fußballzitat so schön? Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Gilt heute nicht nur für PayPal, sondern auch für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk. Nicht lange her, da war das der große europäische Überflieger. Im vergangenen Jahr legte der Konzern beim Umsatz um 10%, beim Ergebnis um 16% zu. Damit erreicht man die eigenen Prognosen.
Für dieses Jahr planen die Dänen mit einem Umsatz von 5-13% plus, wohlgemerkt, und hat darüber hinaus auch nicht wirklich Prickelndes zu berichten. Die Aktie verlor am Nachmittag saftige 14% ihres Wertes, nachdem sie sich letztes Jahr ja schon beinahe halbierte.
In Summe ist das heute also kein Tag der entspannten Erholung nach den Turbulenzen zuletzt. Der DAX lag am Morgen noch solide im Plus und war auf gutem Weg zurück Richtung 25.000 Punkte, drehte am Nachmittag aber wieder leicht ins Minus. Der Stock 600 rettete noch ein Mini-Plus von 0,1% in den Feierabend.
Und das, obwohl es in Asien heute Morgen eigentlich richtig kräftig nach oben ging. Nachdem Trump ja gestern einen Handelsdeal mit Indien verkündet hatte, wir haben ja darüber gesprochen gestern hier, Japans Nikkei-Index stieg um fast 4% auf ein neues Rekordhoch und Südkoreas Kospi-Index schoss sogar um fast 7% nach oben. Der Index profitierte von einem Kurssprung bei seinen beiden Schwergewichten Samsung und SK Hynix, die um 11 bzw. 9% zulegen konnten, nachdem sie ja gestern trotz Rekordzahlen ziemlich federn lassen mussten.
In den USA gehen nach den unruhigen Tagen Investoren wieder zur Tagesordnung über und das bedeutet Sektorrotation. Raus aus Tech, rein in zyklische Branchen, weil die Wirtschaft ja robust läuft. Während der S&P 500 1% verliert und der Technologieindex Nasdaq 100 1,8% im Minus liegt, gewinnt der Nebenwerteindex Russell 2000 zwischenzeitlich 0,5% hinzu, dreht dann aber auch ins Minus. Das sind aktuell 0,3%.
Und ein bisschen im Auge behalten muss man auch die Volatilität. Wir haben die letzten Tage häufiger darüber berichtet. Der VIX, der also die Vola des S&P 500 Mix, ist im Moment 14% im Plus. Unterstützt wird die eigentliche These von Jo gerade vor allem von soliden Zahlen von den Nicht-Tech-Größen, die heute so reinkamen. Pepsi zum Beispiel konnte die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn fürs vierte Quartal leicht schlagen und kündigte an, für einige Snacks, vor allem die in den USA ziemlich beliebten Dorito-Chips, die Preise senken zu wollen, um mehr Wachstum zu generieren. Die Sparte litt zuletzt nämlich ein bisschen, weil die Amerikaner etwas preisbewusster werden und bei solchen Produkten gerne mal zu etwas günstigerem greifen. Anleger finden es jedenfalls gut, die Aktie legt mehr als 3% zu heute.
Die US-Pharma-Riesen Pfizer und Merck lieferten ebenfalls Quartalszahlen, die leicht über den Erwartungen lagen. Die Reaktionen waren aber ziemlich unterschiedlich. Für Pfizer ging es mehr als 3% bergab, auch weil die neuen experimentellen Daten zu einer Abnehmspritze nicht völlig überzeugten. Merck legte dagegen um 1% zu.
Und dann wechseln wir quasi über den Teich und kommen mal zu den Gewinnern und Verlierern in Deutschland. Die großen Ausreißer gab es nicht mal wegen handfester Daten heute. Daimler Truck führte den DAX an mit einem Plus von fast 6%. Nicht wegen Quartalszahlen, sondern die Aktie profitierte von einer Branchenstudie der Bank of America, die im Nutzfahrzeugemarkt nämlich Anzeichen für eine zyklische Wende sehen. Und Daimler Truck wäre in dem Fall einer ihrer großen Favoriten.
Zalando rauschte hingegen um mehr als 12% in den Keller. Auch hier war eine Analysteneinschätzung der Auslöser. Morgan Stanley verwies in einer Studie auf die immer größer werdende Konkurrenz durch E-Commerce-Angebote auf der Plattform TikTok. Weil die Expansion in den USA schneller und erfolgreicher verlaufe als vor 4 Jahren in Großbritannien, vermuten die Analysten, dass auch in anderen großen Ländern TikTok-Online-Händler schnell Umsätze wegnehmen könnten. Zalando ist da als großer Verlierer ausgemacht.
Und zum Abschluss gibt's noch 3 beeindruckende Zahlen, die allesamt eigentlich auch eine Zahl des Tages sein könnten. Die erste kommt von der Google-Tochter Waymo. Die hat für ihre Expansion in Sachen autonomes Fahren frisches Kapital bei Investoren angesammelt. 16 Milliarden Dollar konnte das Unternehmen abschöpfen. Damit kommt Waymo jetzt auf eine Bewertung von 126 Milliarden Dollar.
Fast beeindruckender als die bloße Zahl ist eigentlich, dass Waymo Elon Musk vormacht, wie das mit dem autonomen Fahren so funktionieren könnte. Waymo ist mit seinen selbstfahrenden Taxis nicht nur im Silicon Valley unterwegs, sondern in 6 US-Großstädten und absolviert wöchentlich mehr als 400.000 bezahlte Fahrten. Autonom, ohne Fahrer natürlich.
Insgesamt legten die Waymo-Fahrzeuge 127 Millionen Meilen autonom zurück. Tesla ist bislang nur mit ein paar vereinzelten Autos in Austin, in Texas unterwegs. Und bis vor kurzem musste auch noch ein Beifahrer an Bord sein. Aber natürlich ist man trotzdem Lichtjahre voraus und wird der größte autonome Taxidienst ever werden. Oder man verliert halt doch irgendwie die Lust und kümmert sich neuerdings ums Weltall.
Bye-bye Elon, sage ich da nur. Eine Wahnsinnserfolgsgeschichte legt derzeit auch Walmart hin, der gute alte Handelsriese aus den USA. Heute übersprang das Unternehmen erstmals beim Börsenwert die Marke von 1 Billion Dollar. Sonst finden sich fast ausschließlich Tech-Konzerne in diesem illustren Club. Die Aktie legte letztes Jahr um 24% zu und damit mehr als der S&P 500 und ist in diesem Jahr auch schon mehr als 11% im Plus. Dank starkem Wachstum, vor allem im Online-Geschäft.
Und dann gibt's noch eine Zahl aus Fernost zum Abschluss. Und zwar 155,37 Millionen Switch hat Nintendo mittlerweile verkauft. Das verkündet der Konzern heute. Damit ist die Konsole über den kompletten Lebenszyklus natürlich betrachtet jetzt die meistverkaufte Konsole des Konzerns. Vor dem, und ich bin ein alter Sack, ich habe die 2 nachfolgenden Geräte, nämlich beide damals gezockt, dem Nintendo DS und dem Game Boy. So alt bin ich schon.
Nintendo DS hatte ich auch, wie auch tatsächlich. Dementsprechend auch Fan. Für das laufende Geschäftsjahr, das im März endet, hat Nintendo jetzt auch die Absatzprognosen für die Switch 2 nach oben korrigiert. Geplant waren bislang 17 Millionen Geräte. Das Ziel war Ende 2025 schon übertroffen, mit knapp 17,4 Millionen. Jetzt sollen es bis Ende März 19 Millionen werden. Allein im Weihnachtsmonat Dezember verkaufte Nintendo 7 Millionen Switch 2.
Ja, nur die Börse wollte heute Morgen nicht so richtig mitfeiern, obwohl der Konzern im letzten Quartal des vergangenen Jahres den Umsatz um sagenhafte 86% steigerte. Da aber das Gewinnwachstum mit 24% etwas zu schwach daherkam, verlor die Aktie heute Morgen fast 7%.
24% Gewinnwachstum zu schwach?
Ist viel zu dünn.
Ist schon auch brutal.
Ja. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Eine spannende und geräuschlos rationale Entscheidung aus dem Weißen Haus gab es gestern Abend noch. Der US-Präsident lässt einen strategischen Vorrat von kritischen Mineralien wie seltenen Erden für 12 Milliarden Dollar anlegen.
Das Ziel ist, die US-Industrie vor Versorgungsengpässen zu schützen, wenn China mal wieder den Stecker zieht oder den Hahn zudreht oder es eben sonst irgendwie Lieferengpässe gibt. Das Projekt Vault ähnelt dem Erdöl-Notvorrat, den die USA ja seit Jahrzehnten betreiben. Knapp 2 Milliarden Dollar der 12 Milliarden für diesen Vorrat sind privates Kapital, das mehr als ein Dutzend Unternehmen bereitstellen, darunter GM, Boeing oder auch Alphabet. Der Rest des Geldes wird als Kredit von der Export-Import-Bank der USA gestellt.
Für die Aktien von Minenbetreibern aus dem Sektor ging es heute steil nach oben. Keine Überraschung. Critical Metals und USA Rare Earth, an denen sich der Staat beteiligen will, stiegen um mehr als 10%. Für Energy Fuels und NioCorp ging es 8% bergauf.
Und auch hierzulande versucht sich der Staat abzusichern, allerdings nicht bei Mineralien, sondern der kritischen Infrastruktur. Die Ampel war noch daran gescheitert. Die neue Bundesregierung hat jetzt mehr Erfolg. Der deutsche Staat steigt nämlich beim größten deutschen Stromnetzbetreiber TenneT ein und übernimmt für 3,3 Milliarden Euro 25,1% der Anteile des niederländischen Staats.
Das ist mal ein Aufschlag. Damit ist Deutschland dann an 3 seiner 4 Stromnetzbetreiber beteiligt, jeweils mit Anteilen von 20-25%. Die Vorgängerregierung hatte ebenfalls versucht, bei TenneT einzusteigen und das Deutschlandgeschäft zu 100% zu übernehmen. Der Deal scheiterte aber in letzter Sekunde an einem Streit ums Geld unter den Ampelministern.
Und dann gibt's noch eine vollmundige Ankündigung von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Wir sind ja hier alle Anleger, da passt das sehr gut. Beim Neujahrsempfang der deutschen Börse verkündete er gestern Abend vollmundig, dass er die Zahl der Aktionäre in Deutschland verdoppeln will und die kapitalgedeckte Altersvorsorge noch in diesem Jahr kommen soll. Ich sag mal höflich, wir sind gespannt.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
PayPal-Aktionäre sind die 60er-Fans unter den Anlegern. Denn mit dem Münchner Traditionsverein eint sie die bittere Erkenntnis, schlimmer geht immer. Man hat zwischenzeitlich reichen Höhenluft geschnuppert, aber dann ging es steil bergab. Hat der Absturz denn niemals ein Ende, Peter?
Tja, es scheint ein wenig so. Und damit sind wir nämlich beim heutigen Tage. 18% verlor die PayPal-Aktie heute, 29% in den vergangenen 4 Wochen, 53% im letzten Jahr und 86% seit dem Allzeithoch vor mehr als 5 Jahren. Glorreiche 310 Dollar waren es damals, ernüchternde 42 Dollar sind es heute.
Den erneuten Absturz seiner Aktie erreichte PayPal mit schlechten Quartals- und Jahreszahlen, die der Zahlungsdienstleister heute Morgen vor Börseneröffnung vorstellte. 8,7 Milliarden Dollar Umsatz machte PayPal, ein Plus von 3,6%, aber Analysten hatten mit 8,8 Milliarden Dollar gerechnet.
Auch beim Gewinn pro Aktie enttäuschte PayPal und lieferte nur 1,23 statt 1,29 Dollar. PayPal begründete die schlechten Zahlen mit dem schwachen US-Einzelhandel und sehr allgemein mit Belastungen im internationalen Geschäft.
Da hat PayPal durchaus einen Punkt, Ausschweifend ist der Konsum in den USA gerade nämlich nicht. Aufgrund hoher Zinsen und anhaltend hoher Lebenshaltungskosten halten Verbraucher das Geld eher zusammen und kaufen nur Produkte oder fast nur Produkte des täglichen Bedarfs. Und die zahlt man eben eher nicht mit PayPal.
Auf der anderen Seite ist PayPal halt auch schon mal wieder selber schuld. Ihren Jahresausblick für 2025 haben die Kalifornier nämlich zweimal angehoben. Im Juli und dann nochmal im Oktober. Hätte PayPal das selbstgesteckte Ziel erreicht, hätte das ein Befreiungsschlag natürlich für die Aktie sein können.
Und für die leidgeplagten Aktionäre.
Absolut. Aber sie haben es halt mal wieder nicht. Stattdessen wurde es ein Fiasko. $5,31 pro Aktie verdiente PayPal vergangenes Jahr. 5,35 bis 5,39 hätten es sein sollen.
Ein Griff ins Klo eben. Auch bei anderen Kennzahlen enttäuschte PayPal die Investoren und Analysten. Die Transaktionen pro aktiven Konto gingen zum Beispiel auf Jahressicht um 5% zurück. Soll heißen, Verbraucher nutzen PayPal immer weniger.
Den Schuldigen für den immer steiler werdenden Abstieg hat der Verwaltungsrat schon gefunden und PayPal-Chef Alex Chriss mit sofortiger Wirkung rausgeschmissen. Der führte die Geschäfte zwar erst seit gut 2 Jahren, das Tempo des Wandels und der Umsetzung hätten aber nicht den Erwartungen des Boards entsprochen, hieß es. Übergangsweise übernimmt Finanzchefin Jamie Miller, neuer Konzernchef wird Enrique Lores, bisher Chef von Hewlett-Packard, der bei PayPal ab März die Zügel in der Hand halten wird.
Für die Hewlett-Packard-Aktie ging es deshalb prompt auch 4% bergab. Na toll, eine andere Firma gleich mit in den Abgrund gerissen. Loris wird mit PayPal einen verunsicherten Konzern übernehmen, über dem immer mehr Geier kreisen. Bereits in der vergangenen Woche hatten Analysten wie die der Großbank Morgan Stanley nämlich ihr Kursziel für PayPal gesenkt und die Aktie herabgestuft, wenn sie Anlegern nicht eh schon empfohlen haben, sie zu verkaufen. Und das war alles vor den schlechten Zahlen heute.
Immerhin hat PayPal ein wenig aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und den Jahresausblick für 2026 sicherheitshalber mal nach unten korrigiert, kam dann aber auch wieder nicht gut an und dürfte den Kursverfall noch beschleunigt haben.
Bleiben die Belastungen im internationalen Geschäft, von denen PayPal als Begründung für die schlechte Performance gesprochen hatte, da könnte es um die stärkere Konkurrenz gehen. Einerseits durch die Tech-Giganten Apple und Alphabet, die PayPal mit Apple Pay und Google Pay Marktanteile abgejagt haben. Andererseits durch Fintechs, die einen ähnlichen Service anbieten.
Zu Hilfe kam PayPal dabei ausgerechnet übrigens die EU, die Apple nämlich vergangenes Jahr vorgeschrieben hat, seine NFC-Schnittstelle auf dem iPhone, die ja das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone ermöglicht, für Drittanbieter zu öffnen.
PayPal brachte seine eigene App für das Bezahlen an der Ladenkasse relativ schnell an den Start. Im Juni 2025 war das. Die Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen haben sich damit deutlich mehr Zeit gelassen.
Aber sie haben ein Ass in der Hinterhand, den Zahlungsdienstleister Vero, quasi die europäische Antwort auf PayPal, mit der man ebenfalls Geld an Familien und Freunde senden und in Online-Shops bezahlen kann. Banken und Zahlungsanbieter aus 5 EU-Staaten haben sich da in der European Payments Initiative zusammengeschlossen und die Infrastruktur für Vero gemeinsam entwickelt.
46 Millionen Nutzer hatte Vero nach dem letzten Stand in Europa. Das muss PayPal bei 35 Millionen PayPal-Konten in Deutschland allein nicht direkt Angst machen. Der Hintergrund aber schon eher, dass Regierungen und Verbraucher in kritischen Bereichen nämlich unabhängiger werden wollen von US-Anbietern. Und das könnte zu einem massenhaften Umstieg auf Vero führen.
Händler zahlen bei Vero mit 0,8% pro Transaktion auch deutlich geringere Gebühren als bei PayPal. Da sind es zwischen 1,6 bis zu 3%. Wenn der neue Chef das Ruder nicht schnell rumreißt, dürfte die Aktie also bald ein neues Tief erreichen. Den Einstandskurs von $36, mit dem PayPal im Juli 2015 an die Börse ging.
Das wäre dann quasi der Abstieg in die Regionalliga. Von der ist 1860 München momentan weit entfernt. Karten für das altehrwürdige Grünwaldstadion in Giesing dürften deshalb gerade ein besseres Investment sein. Wenn man denn welche bekommt, im Gegensatz zur PayPal-Aktie, sind die nämlich ziemlich begehrt.
Die Zahl des Tages.
Und das sind heute eher die Zahlen des Tages, und zwar Inflationszahlen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. In Frankreich legten die Verbraucherpreise im Januar im Jahresvergleich um mikroskopische 0,4% zu, nochmal weniger als im November und Dezember. Ausschlaggebend dafür waren deutlich niedrigere Energiepreise.
Damit ist die Inflation in Frankreich deutlich niedriger als in Deutschland. Da waren es im Januar 2,1%, deutlich niedriger als in der Eurozone und vor allem absurd niedrig im Vergleich zu den Verbraucherpreisen in der Türkei.
Denn dort hat sich die Inflation im Januar zwar den vierten Monat in Folge abgeschwächt, liegt aber immer noch bei satten 30,7%. Schuld daran ist natürlich auch Präsident Recep Erdogan, der Druck auf die türkische Zentralbank ausübte, die Zinsen niedriger zu halten, obwohl die Inflation so stark angestiegen ist. Das führte zu einer massiven Abwertung der türkischen Lira. Immerhin, die Inflation sinkt, das muss man ja festhalten. 2022 lag sie nämlich noch bei über 70%. Für die Menschen in der Türkei dürfte das aber nur ein ziemlich schwacher Trost sein. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App Tradegate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. Tradegate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Der Kopf des Tages.
Ob René Benko in U-Haft manchmal an seine Reise nach Abu Dhabi denkt? 2018 reiste Benko, damals noch Immobilienmogul, mit seinem Buddy Sebastian Kurz, damals noch österreichischer Bundeskanzler, in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Benko bahnte damals ein Geschäft an, das ihm jetzt auf die Füße fällt wie ein Amboss.
Ja, und irgendwie haben beide ihre Karriere nicht gerettet bekommen, ne? Denn nach der Pleite von Benkos Immobilien im Operung möchte der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi sein Geld zurück und hat nun in einem Schiedsgerichtsverfahren in Genf Recht bekommen. Mehr als 700 Millionen Euro sind dem Fonds zugesprochen worden. Das teilte der Gläubiger Schutzverband Kreditreform heute mit.
Der Ort legt es schon nahe, der Schiedsspruch kommt vom Internationalen Schiedsgericht und richtet sich gegen Benko persönlich, zwei Stiftungen und zentrale Signa-Gesellschaften.
Die Vertreter des Staatsfonds argumentierten, Benko habe Finanzierungsvereinbarungen gebrochen. Die Ansprüche, die sie in den Insolvenzverfahren daraus ableiten, haben die Masse Verwalter in Österreich aber nicht anerkannt. Deshalb zogen sie jetzt vors Schiedsgericht.
Nur ändert das nichts daran, dass sich der internationale Schiedsspruch und das österreichische Insolvenzrecht ziemlich beißen. Noch steht also nicht fest, ob Benko dem Staatsfonds aus Abu Dhabi wirklich 700 Millionen Euro zahlen muss. Und ob Benko so viel Geld hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt eher nicht.
Da müsste er schon clever gewesen sein, wenn er 700 Millionen noch auf die Seite geschafft hat, bevor das Immobilien zusammengebrochen ist.
Das hinterlässt auf jeden Fall auch Spuren.
Definitiv. So, und das soll es für heute von uns gewesen sein. Wie immer sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, wie immer, den Podcast liken, teilen und abonnieren. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.
Ja. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt's Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice. With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.